Herzlich willkommen zur vorerst letzten Veranstaltung der Teegespräche Ramadan Edition. Wir haben heute das Thema: Die Erde ist ein Gebetshaus. Den Vortrag wird die Kübra machen. Ich werde wie gewohnt durch den Abend dann moderieren. Ich gucke gerade in die Runde. Wir haben, glaube ich, jeder kennt, glaube ich, jeden bis jetzt. Also, wir haben keine neuen Teilnehmer. Ja, dann würde ich einfach sagen, legen wir direkt los. Kübra, möchtest du vielleicht direkt deinen Impulsvortrag halten?
Ja, mache ich gerne. Ich glaube, mich hört man jetzt. Genau. So, unser Thema ist ja heute, ob die Erde oder die Erde ist ein Gebetshaus. Ja, jetzt stellen sich natürlich mehrere Fragen. Für wen ist die Erde ein Gebetshaus? Und was bedeutet eigentlich, dass die Erde ein Gebetshaus ist? Oder entstehen überhaupt davon Vor- oder Nachteile? Diese Fragen habe ich mir am Anfang gestellt. Und durch den Titel kam ich auch sofort, oder ist mir die Überlieferung eingefallen vom Propheten, und zwar, der lautet folgendermaßen: Die Welt wurde mir zur Gebetsstätte gemacht und als rein erklärt. Deshalb soll jeder aus meiner Gemeinschaft an dem Ort, an dem er sich befindet, das Hauptgebet verrichten, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist. Dass das Gebet nun jetzt überall verrichtet werden kann, ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Das kann ich aus dem guten Gewissen und aus Erfahrung sagen, dass wenn ich zum Beispiel draußen bin, irgendwo Urlaub mache oder Stadtbesichtigung mache, dass ich dann quasi zu der Zeit, in der das Gebet eingetroffen ist, die Gebetszeit da ist, dass ich dann eine ruhige Ecke, wenn keine Moschee momentan in der Nähe ist, dass ich in einer ruhigen Ecke quasi kurz beten kann, ohne jetzt dann einen großen Aufwand machen zu müssen oder eventuell das Gebet auch ausfallen lassen zu müssen. Und das ist auf jeden Fall eine große Erleichterung. Denn ja, Moscheen gibt es nun mal nicht überall oder in jeder Ecke. In der Türkei vielleicht, wenn ich jetzt mich an meine Urlaubszeit zurück ersinne, ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil in jeder Ecke ist eine Moschee vorhanden. Dann habe ich diese Sorge nicht. Aber jetzt in anderen Ländern oder auch hier in Bayern, da wo ich jetzt herkomme, ist es jetzt auch nicht selbstverständlich und auch gar nicht nötig, dass es jetzt in jeder Ecke eine Moschee vorhanden ist. Und dass ich dann quasi hingehen kann zum Beten. Deswegen ist es auf jeden Fall, ich wiederhole mich, eine Erleichterung, dass ich meinen Gebetsteppich einfach ausrollen kann und da beten kann, wo momentan Platz ist. Ja, dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie ist es eigentlich dann zu verstehen, wenn die Erde ein Gebetshaus ist? Warum existieren dann eigentlich noch Gebetshäuser, auch manchmal genannt als Gotteshäuser? Wie bekannt, Kirche, Synagoge, Moschee oder auch Tempel etc. Und diese Gebetshäuser sind ja auch in den meisten Religionen und Weltanschauungen eben vorhanden. Und es ist auch gut, dass sie existieren, denn diese Orte dienen eben zum Zusammenkommen der Gemeinde und der Durchführung der Rituale. Es ist natürlich ein geschlossener Ort, ein geschlossener Raum, wo man sich auch wohlfühlen kann, wo man sich auch einfach sicher fühlen kann und weiß, okay, hier kann ich beten und es stört mich hier auch niemand oder ich störe auch hier niemanden. So sollte es auf jeden Fall sein. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass solche Räume existieren. Auch dienen diese Räume oder Gebetshäuser als Informations- und Austauschzentren, auch für diejenigen eben, die von anderen Religionen sind oder Weltanschauungen. Ich kann zum Beispiel, weil die Ulmer Münster hier bei mir in der Nähe ist, wenn ich mal in der Münster drin bin, dann kann ich jemanden auch anfragen und mich erkundigen, aber auch umgekehrt, dass jemand nicht aus dem muslimischen Glauben in die Moschee kommt und sich einfach beraten lässt oder einfach den Austausch suchen kann. Natürlich ist es nicht immer so, dass man große Gemeinden drumherum hat und diesen Austausch auch wirklich finden kann, aber in Hauptorten, sage ich jetzt einfach mal, ist es auf jeden Fall gegeben und auf Menschentreffen eigentlich auch immer. Genau, also sind die Gebetshäuser klar definierte Räume, die nicht nur für ein ungestörtes Beten, sondern auch für den Dialog dienen sollen. Aufgrund dessen stellt die Existenz dieser Beträume ebenfalls eine Erleichterung dar, weil einfach die Umstände auch dem Beten oder ja, das, was ich fürs Beten brauche, sind einfach dort vorhanden. Sei es ein Waschbecken für die Waschung vor dem Gebet, Hauptgebet hier, oder eben auch ein sauberer Boden, wo ich beten kann, die sind dann natürlich da oder auch andere Gegenstände in anderen Religionen, die für das Gebet notwendig sind, sind dann natürlich auch in solchen Gebetshäusern vorhanden. Und das ist dann natürlich auch eine Erleichterung, weil man dann diese Gegenstände quasi nicht mitschleppen muss. Oder wenn es um die Waschung geht, dass man nicht unbedingt darauf achten muss, diese Waschung beizubehalten. Genau, und sie einfach nicht nochmal also machen muss, vollziehen muss. Genau, besonders hilfreich ist deswegen die Ausstattung dieser Gebetshäuser. Und ferner ist auch vielleicht zu ergänzen, dass auch wenn es Gebetshäuser oder Gotteshäuser vorhanden sind, auch wenn ein Haus Gottes Haus heißt, heißt nicht, dass Gott irgendwie in diesem Haus wohnt. Denn Gott ist nach der islamischen Lehre ja auch nach den eigentlich allen drei monotheistischen Religionen nicht an Ort und Zeit gebunden. Und deshalb wäre es natürlich verkehrt zu sagen, dass nur Gott die Gebete an einem einzigen Ort erhöhen würde. Denn Gott ist eben überall und kann auch zu der gleichen Zeit an mehreren Orten sein. Und deswegen ist zwar eben von diesem Gotteshaus nicht gemeint, dass Gott dort wohnt, sondern eben, dass die Umstände da sind und dass die Gemeinschaft, die Gemeinde in der Gemeinschaft quasi ihr Gebet zusammen verrichten kann, zusammen genau sich treffen und Gott beten kann und die Liturgien gegebenenfalls vollziehen kann. Auch sind natürlich Orte wie im Islam jetzt Mekka oder Medina als heilige Orte zu sehen oder sie werden eben als heilige Orte gesehen. Das heißt aber nicht, dass eben wie vorhin auch, dass da eine Einstufung irgendwie vorhanden wäre, dass mein Gebet nur in Mekka oder in Medina erhört wird oder dass sie dann quasi nur dort als ein Gebet überhaupt wahrgenommen wird. So ist es nicht. Natürlich ist es vielleicht besser wegen der Konzentration, wegen der Intensität, weil die Atmosphäre einfach das auch mitgibt. Aber das bedeutet nicht, dass es der einzige Ort, die einzigen Orte sind, wo man quasi beten kann. Und deswegen ist es auch hier nochmals eine Erleichterung oder was Schönes zu wissen, auch in meiner eigenen Wohnung, im eigenen Zimmer kann ich beten und auch dieselbe Konzentration oder die Intensität im Gebet spüren, denn ich weiß, Gott ist überall. Und egal wohin ich hingehe, Gott sieht mich, Gott ist bei mir und das ist natürlich sehr toll. Und ja, die Erde ist deswegen ein Gebetshaus, weil ich von meiner Sicht aus überall beten kann, wo ich ja kann, mag, darf, vielleicht manchmal auch. ja, so viel vielleicht mal zum Einstieg.
Dankeschön, Kübra. Wenn ich direkt den Einstieg machen darf, der Begriff Gebetshaus erscheint doch jetzt etwas eher einschränkend. Also wenn man einfach Gebetshaus sagt, dann hört es das ja erstmal so an, als würde man dort nur beten. Aber du hast ja schon gesagt, dass man auch zumindest in den islamischen Gebetshäusern, sich dort auch mal trifft, ja, gemeinsam, okay, gemeinsam vielleicht auch betet, aber auch noch andere Sachen macht, zumindest aus der Zeit des Propheten, Friede sei mit ihm, wurde ja, die Moschee ist ja so ein Allzweckraum gewesen praktisch. Das, was mir jetzt dazu einfällt, wären vielleicht so diese Gemeindehäuser, die es jetzt bei den Kirchen jetzt in der Regel so gibt, die würden es vielleicht auch eher treffen. Oder was meinst du?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde auch, dass die Gebetshäuser jetzt auch, egal ob jetzt auf Erde bezogen oder auf ein Gebetshaus, genau, die sollten nicht nur als Gebetshäuser da sein, sondern als Bet- und Lehrhaus. Und dieser Austausch ist natürlich sehr wichtig. Und was mir dann auch spontan jetzt nochmal eingefallen ist, als du die Frage nochmal formuliert hast, es gibt nach einer Überlieferung zufolge ist es so, dass zwischen zwei Gebeten, also fünfmal am Tag beten und zwischen zwei Gebeten, das, was man zwischen zwei Gebeten macht, gilt auch als Gebet, weil eben das ganze Lernen, Gespräch, was auch immer zwischen zwei Gebeten stattfindet. Und demnach ist natürlich ein Austausch, eine Auseinandersetzung mit einer Wissenschaft oder auch genau, jetzt hier im Dialog zum Beispiel auch als eine Art von Gebet auch wahrgenommen werden kann, weshalb die Erde vielleicht auch so angesehen wird als das Gebetshaus, weil wir ständig in Austausch uns befinden.
Ja, bitte, jetzt an die Teilnehmer, Zuhörer, jeder kann sich melden.
Ja, ich möchte gleich mal da hineinspringen. Ist natürlich eine Schwierigkeit, wenn wir das Wort Haus benutzen, ein Gebetshaus. Es kann ja viele Bedeutungen haben, dieses Wort Haus. Es kann die Bedeutung haben, von sich zu Hause fühlen, daheim sein. Es kann aber auch ganz konkret die gemauerten vier Wände sozusagen bezeichnen. Und deshalb muss man schauen, wenn man sagt, die Erde ist ein Gebetshaus, was meinen wir genau damit? Ich denke, zunächst mal ist die Erde, soweit wir es bis heute wissen, die Wissenschaft hat uns noch nichts anderes gesagt, das Zuhause der Menschen. Und nur die Menschen sind, soweit wir es wissen, auch die Beter, die zu Gott Zuflucht nehmen im Gebet. Und somit kann man sagen, in einem übertragenen Sinn, also nicht im materiellen Sinn von gemauerten Wänden, sondern in einer lebendigen Gemeinschaft, in der man zu Hause ist, die Erde ist ein Gebetshaus. Überall gibt es Räume in diesem Gebetshaus Erde, wo man eben zu Gott sprechen kann. Und da hat die Kübra ja vorhin auch schon aufgezählt. Also es gibt ja einmal das stille Gebet für sich, das man alleine verrichtet an einem Ort des Rückzugs. Und es gibt das Gemeinschaftsgebet, was man dann in der Regel in den sogenannten Gotteshäusern oder Kirchen, Synagogen, Moscheen miteinander verrichtet. Bei uns ist, also jetzt für die katholische Kirche kann ich das so sagen, ist schon immer das Bestreben, dass der Versammlungsraum zum Gebet, dass der möglichst ungestört bleibt. Natürlich gibt es bei uns auch andere Veranstaltungen außer Gottesdiensten und Gebeten in der Kirche, aber hauptsächlich soll geschaut werden, dass dieser Raum auch einen inneren Raum gibt, um ins Gebet mit Gott zu kommen, ins Gespräch mit ihm. Deshalb sollen die Störungen darin relativ gering sein. Das Bemühen bei den Gemeinden, die es sich leisten können, ist deshalb immer unmittelbar an den Gebetsraum heran, eben auch weitere Räume noch vorzuhalten, wo man einander begegnen kann, in Fröhlichkeit, zu Festen, zu Feiern, zu Gesprächen, zu Unterricht und so weiter. All das kann und darf aber auch in dem Gebetsraum oder in der Kirche selbst stattfinden.
Ja, mir ist noch aufgefallen, als du gesagt hast, Kübra, alles, was man zwischen zwei Gebetszeiten tut, vor allem dieses Lernen, das gilt ja dann auch als Gebet. Da wären wir auch schon wieder so ein bisschen beim Thema, was ist Gebet? Also besteht, wenn man Gebet hört, denkt man ja zuerst an das Mitgebet. Aber das Beten an sich hat ja noch verschiedene Variationen. Zum Beispiel ist das Fasten ja auch in gewisser Weise ein Gebet. Oder zum Beispiel die Pilgerfahrt wäre ja auch ein Gebet. Wenn man das den Begriff oder die Definition des Begriffs Gebets vielleicht so ausdehnt, vielleicht so ein bisschen sich entfalten lässt, dann würde es ja wieder Sinn machen, Gebetshaus zu sagen. Also dann würde es ja vielleicht auch darauf zutreffen.
Das stimmt. In puncto Erde, da hatte ich jetzt gerade auch den Gedanken, also schließlich ist ja der Islam auch eine Religion, bei der auch das Jenseits vorhanden ist. Dann sehe ich quasi die Erde als das Diesseits und das Diesseits ist quasi ein Ort, ein Haus, worin mein Haus auch, worin ich mich auch zu Hause fühle und auch bin und hier auch eben beten soll. Quasi das Diesseits dient für mich oder ich soll hier im Diesseits beten, damit ich quasi gut ankomme im Jenseits. So kann ich das vielleicht auch interpretieren und deswegen vielleicht auch eben dieser Hinweis, dass die Erde ein Gebetshaus ist, in dem man auch beten soll, egal jetzt in welcher Form, wie du es ja auch gesagt hast, Sandra, ob das jetzt ein Bittgebet ist, ob das ein Hauptgebet ist, spielt jetzt auch keine Rolle, in welcher Form, auf welcher Sprache, dass aber eben überhaupt ein Gebet stattfinden soll.
Ja, ich glaube, aus dem Schweigen leite ich mal eine Zustimmung ab. Ja.
Sarah, darf ich kurz?
Bitte.
Ja, also das Schweigen kam jetzt bei mir zustande, weil ich noch einiges verarbeiten musste, was jetzt natürlich gesprochen wurde. Als ihr auch jetzt von dieser Ausweitung des Gebetsbegriffs, auch jetzt, sage ich mal, im muslimischen Kontext, ich sage mal, zwischen den Tagesgebetszeiten, ne, als ihr darüber gesprochen habt, sagen wir mal, grüße jetzt meine Nachbarn freundlich. Und das ist dann, wie ihr das sagt, eine Ausweitung des Gebetsbegriffs. Das ist dann auch sozusagen ein Gebet, aber ich hatte das dann immer als so Gottesdienst verstanden. Also da geistert die ganze Zeit der Begriff Gottesdienst bei mir herum, weil ich das dann doch schon so ein bisschen für mich unterscheide. Das heißt, das Gebet ist dann für mich wirklich das Rituelle oder das Bittgebet, wo man sich wirklich Gott mit Worten und mit Begriffen zuwendet. Und das andere ist so der Gottesdienst für mich. Und damit meine ich jetzt nicht das Ritual jetzt in der Kirche oder das Freitagsgebet an sich, sondern auch im Alltag. Also ich weiß nicht, ob es so eine Unterscheidung auch jetzt bei den christlichen Teilnehmern gibt, aber für mich habe ich das immer so wahrgenommen und das gibt es auch so in der Literatur meines Wissens, also diese Begrifflichkeiten. Also ich kenne das jetzt von der Koranauslegung in Risale und so weiter.
Also für uns hier in unserer Ordensgemeinschaft, wir halten uns immer so ein bisschen nach der Regel unseres Gründers gewissermaßen, des heiligen Augustinus, der ja schon 430 gelebt hat und gestorben ist. Dieser Augustinus, der hat mal gesagt, wenn ihr betet, dann soll euer Herz das leben, was der Mund ausspricht. Das heißt, wenn ich also um Frieden zum Beispiel bitte, dann muss ich dieses Gebet im Grunde in meinem Tun auch fortsetzen. Dann muss ich auch selbst den Frieden mit meinen Nachbarn suchen. Das kann ja schon anfangen bei einem freundlichen Gruß zu einem Menschen, bei dem ich bisher eigentlich immer nur vorübergegangen bin, ohne ihn wirklich wahrzunehmen. Also insofern kann man das äußere Tun eines Menschen nicht unbedingt trennen von dem Gebet. Ich weiß nicht, ob es klar wird, was ich damit meine. Also das Gebet setzt sich eigentlich fort in dem, was ich tue. wenn ich dem Gebet, was ich den Bitten, die ich Gott vortrage, entspreche, indem ich selbst auch um Erfüllung der Bitten bemühe, nach meinen Kräften, so gut ich das kann, in der Begegnung mit dem anderen. Also da ist es schwierig, das Gebet so einfach zu beschränken auf das rein Rituelle, auf die vorgetragenen Worte. Das Herz muss sich öffnen. Und das Herz muss ja auch bereit sein für die Antwort Gottes. Und die bringt dann ihre Frucht in meinen Umgang mit meinen Mitmenschen.
Das finde ich sehr schön formuliert, Pater Alfred. Ja, dann sind wir eigentlich, ich glaube, das haben wir auch schon irgendwann mal erwähnt, dass man, also wenn man jetzt das Gebet praktisch ausweitet, dadurch, dass man jetzt nicht nur diese rituellen Gebete vollzieht, sondern auch zum Beispiel den Nachbarn oder einen Unbekannten nett grüßt, dann könnte man ja wieder davon sprechen, dass man im Alltag sich so in einer spirituellen Position befindet oder Atmosphäre sich befindet, wo man ständig eigentlich im Gebet ist. Also vielleicht auch ständig im Gespräch zu Gott, sage ich mal in Anführungszeichen. Kann man das vielleicht so sagen?
Also ich denke schon, dass man das so sagen kann. Man darf, glaube ich, nicht ausschließlich das eine oder ausschließlich das andere tun. Ein Gebet, was nicht auch bei mir was bewirkt, was nur beim lieben Gott was bewirken soll, aber in mir nicht, ist eigentlich ein vergebliches Gebet. Das Gebet muss ich auch deutlich machen in meinem Lebensumgang. Im Mittelalter gab es oftmals so einen Brauch, das sogenannte ewige Jesusgebet, dass Menschen, einzelne Menschen, die sich dazu berufen fühlten, versucht haben, ihren ganzen Tag immer wieder dasselbe Wort, mein Jesus Barmherzigkeit oder einen anderen Gebetsruf, still für sich zu beten, egal was sie taten, ob sie jetzt auf dem Feld gearbeitet haben oder in der Schmiede mit dem Hammer gesprungen haben, und das immer wieder gesagt, mein Jesus Barmherzigkeit, und in der Hoffnung, dass sie dann selbst auch barmherzige Menschen sind, dass sie nicht in dem gleichen Atemzug, wo sie das Gebet sprechen, mit dem Schmiedehammer statt auf den Stahl auf den Kopf ihres Nachbarn schlagen oder so, um das mal etwas überspitzt zu formulieren. Also Gebet und Tun im Leben müssen einander entsprechen. Dennoch ist natürlich nicht alles, was ich in der Welt tue, in meiner Arbeit tue, automatisch ein Gebet. Das wäre dann, glaube ich, ein bisschen überzogen, das so zu sagen. Sondern Gebet hat ja auch immer den Anspruch, unmittelbar in Beziehung zu treten zu Gott. Unmittelbar auch ins Gespräch zu kommen, im übertragenen Sinne mit Gott. Ihm meine Anliegen vortragen, aber mich auch öffnen für das, was er mir sagen möchte. Und von dem her mein Leben bestimmen zu lassen.
Ja, ich denke, da spielt auch eine gewisse Empfänglichkeit dafür eine Rolle. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn man in so einer Atmosphäre sich begibt oder bleibt, sage ich mal, dass man auch mit der Zeit auch so empfänglicher für gewisse spirituelle Funken ist, sage ich. Ich nenne das jetzt einfach mal Funken. Pater Alfred, du sagst ja was vorhin, dass man dann auch was von Gott, ja, jetzt grob gesagt, dass man auch von Gott etwas empfangen möchte oder kann. Und ich glaube, damit spielt das auch, damit hängt das auch so ein bisschen zusammen, dass man auch selber in so einer Atmosphäre ist und dadurch empfänglicher für solche Sachen wird, für solche spirituellen Funken, nenne ich die jetzt mal.
Ich bin an dem Wort Begegnung noch hängen geblieben. Die Begegnung, der Austausch mit Menschen. Und danach dachte ich mir an das Gebet, weil was mache ich am Gebet? Wo bin ich im Gebet? Jetzt nicht örtlich gesehen, sondern spirituell. Ich stehe ja quasi vor Gott und ich habe eine direkte Kommunikation zu Gott. Sprich, es ist quasi der Moment, in dem ich weiß, okay, Gott sieht mich zwar überall und immer, aber im Gebet spüre ich das noch mehr und vielleicht auch reflektierter, weil ich weiß, ich stehe momentan vor Gott und ich rede mit Gott. Und wenn ich dann quasi das ausweite und auf der Erde, auf mein Leben, zwischenmenschlichen Beziehungen das Ganze betrachte, dann vielleicht auch nochmal ein Verweis für mich, quasi, du bist auf der Erde immer nicht ständig im Gebet, wie Sie das jetzt auch vorhin gesagt haben, aber Gott sieht dich, du bist ständig in Beziehungen, in Handlungen und selbst da solltest du vielleicht so handeln, als ob du im Gebet bist, sprich den ethischen, menschenrechtlichen Werten nach, dass man da quasi keine Überschreitungen, Grenzüberschreitungen begehen soll, ob das jetzt religiös ist oder ob das jetzt umweltbedingt zwischenmenschliche Strukturen sind, dass man da quasi immer vor Augen haben soll, wie lebe ich, was für ein Mensch bin ich und möchte ich wirklich so sein, dass man da quasi diese Reflektiertheit nochmal, dieses Bewusstsein, die Sensibilität beim Leben nochmal mit aufnimmt.
Mir fällt dazu ein türkisches Sprichwort ein, das besagt, dass das, woran der Derwisch denkt, das auch wiederholt oder ausspricht. Im Türkischen reimt sich das jetzt. Das hört sich jetzt auf Deutsch übersetzt direkt natürlich nicht so schön an. Aber ja, ich denke auch, dass auch das, was Pater Alfried vorhin erwähnt hat, dass wenn man das, ich glaube, das ewige Jesusgebet, sagst du, dass wenn man immer Barmherzigkeit, ne, wenn man das Wort auch immer ausspricht und immer darum bittet, dass man auch selber mit der Zeit barmherzig wird, dass das auch eine Auswirkung hat. Also das, was man, woran man denkt, dass, dass man das auch ausspricht und auch sagt. Also vergleichbar vielleicht auch mit dem freudschen Versprecher. Ne? Das, woran man denkt und das, was man aussagt, sind vielleicht zwei, oder beziehungsweise das, was man sagen möchte, man verspricht sich plötzlich und sagt dann im Endeffekt das, was unterbewusst in einem vorgeht, sage ich mal.
Wessen das Herz voll ist, dessen fließt der Mund über, heißt es im Deutschen. Also,
sehr schön.
Gar nicht genau, wenn man es gar nicht will, nicht beabsichtigt. Es kommt oft vor, dass wenn man sehr ergriffen ist, sehr bewegt ist von Dingen, wenn man die in der Seele oder im Herzen mitträgt und erwägt, dann irgendwann fängt der Mund auch davon an zu reden, ob man will oder nicht. Ne? Also, es gewinnt größeres Gewicht. Und wenn ich also von Gott rede oder mit Gott rede, im Gespräch bleibe mit Gott, dann werde ich auch eines Tages den Wunsch verspüren, darüber und über meine Begegnung mit Gott, mit anderen Menschen zu sprechen. Und dann fließt eben der Mund über, weil das Herz so voll ist.
Ja, sehr schön formuliert. Ich finde den Spruch sehr gut. Ich habe noch eine Frage an Tim. Vielleicht kann er gerade antworten. Wir haben ja auch vorhin den Begriff des Gemeindehauses genannt. Wie sieht es denn in der Kirche aus, beziehungsweise im Gemeindehaus? Inwiefern wird das denn auseinandergehalten? Also die Kirche selbst, vielleicht als Gebetshaus und Gemeindehaus. Wird im Gemeindehaus gar nicht gebetet? Wird dort nur Kaffee getrunken oder wie sieht es dort aus?
Also ich habe die ganze Zeit ein bisschen geschwiegen, weil mir die ganze die Frage mit Erde und Gebetshaus nochmal durch den Kopf ging. Die Erde, also die Kübler stellte am Anfang irgendwie die Frage, wem ist die Erde ein Gebetshaus? Das habe ich mir aufgeschrieben. Und dann entwickelte sich das Gespräch schon in ganz andere Richtungen, Gebetshaltungen, und habe es dann deswegen gelassen, mich da noch reinzubegeben, aber will es dann jetzt nochmal wieder machen. Ich glaube, die Frage, wem ist die Erde ein Gebetshaus? Es ist der Erde ein Gebetshaus, die ganze Erde. Also biblisch wird davon gesprochen, dass die ganze Schöpfung, die ganze Erde Gott lobt und ihm preist. Das macht die Erde, ohne dass wir da irgendwie zu anregen. Das macht die Erde von sich aus, weil die Erde in Bezug auf Gott ist. Sie steht immer in Bezug auf Gott, auch wir Menschen, nur uns ist es nicht laufend bewusst. Und deswegen verhalten wir uns vielleicht anders. und sind nicht die ganze Zeit betend. Obwohl, wenn wir das Bewusstsein uns schärfen, immer unser Leben vor Gott zu führen, das Leben dann auch langsam zum Gebet werden kann. Aber es hängt mit diesem Bewusstsein zusammen, da, zu wissen und zu leben. Ob ich es immer spüre, weiß ich nicht. Aber jedenfalls zu leben in dem Bewusstsein, dass ich mein Leben vor Gott führe, und das hat Konsequenzen. Und dann werde ich mich auch an Gott richten und das wird zu einem Gebet führen. Warum es nun Gebetshäuser gibt, ist, denke ich, weil es halt eine Differenzierung bedeutet. Es gibt die Stellen, die, ja, wo sich das Gebet verdichtet, zusammenfindet, und andere Bereiche, wo das auf eine andere Art und Weise stattfindet, wo es sich weniger konzentriert vollzieht. Aber dennoch auch ein schnelles Gebet, was schnell über die Lippen geht, ein einseitiges, schnell gesprochen Gebet, was sich an Gott richtet, ist ein Gebet, vielleicht eine andere Intensität als das Gemeinsame, was man in einem Gebetshaus vollzieht, aber dennoch ein Gebet und ja, eben unterschiedliche Räume. Jetzt, ob ein Gemeindehaus ein Gebetshaus sein kann, natürlich, das kann es. Kann es immer. Man kann da auch Kaffee trinken, man kann da auch beten. Wir haben ein bisschen die Tendenz oder den Trend in den letzten, naja, Jahrzehnte, sag mal, das zueinander zu führen. Auch, denke ich, mit dem Bedürfnis, deutlich zu machen, dass das Gebet und der Gottesdienst auch im Alltag stattfindet. Und dass Alltag und Gottesdienst nah beieinander liegen. Und so kann man sowohl die eine Aktivität als die andere in einem Raum machen. Es gibt gerade in den 60er Jahren vorigen Jahrhunderts wurden viele Gemeindehäuser gebaut, die gerade multifunktional sein sollten, wo man am Sonntag die Sitzordnung änderte und dann hat man da einen Gottesdienstraum gehabt und in der Woche war es umgestellt, ja, Cafeteria oder ein Gruppenraum, wo man Sachen machen konnte. Das war in den 60er Jahren eigentlich en vogue, sowas. Ja, jetzt geht der Trend vielleicht wieder dahin, weil wir viele Räume einsparen müssen und wir deswegen alles zusammenlegen. Also ich denke, nochmal, Gebetshaus bedeutet auch eine Differenzierung von, ja, Gottesdienstraum und Welt. Soweit erstmal.
Toll, dass Sie die Frage nochmal aufgegriffen haben. Jetzt, da kann ich Ihnen einfach nur zustimmen. Es gibt ja auch im Islam die Vorstellung oder das Verständnis eben, dass selbst die Bäume, die Tiere, die Berge auch Gott beten in ihrer Art und Weise, die Sprache, die wir jetzt nicht so verstehen, aber dass die quasi auch immer im Gebet sind und in Beziehung, wie Sie auch gerade gesagt haben, mit Gott sind, das ist natürlich ein Faktor, was nicht vergessen werden sollte. Ja, das stimmt. Danke.
Ja, da wären wir auch vielleicht schon bei einem weiteren Thema, was ich auch sehr interessant finde. Beten nur Menschen oder betet die Natur vielleicht auch? Ich weiß zum Beispiel, dass im Islam zum Beispiel es eigentlich ja nicht erlaubt ist, eine Pflanze einfach so willkürlich, wenn man am Straßenrand vorbeiläuft, wenn da so ein Busch oder ein Strauch oder sonst was ist, dass man einfach willkürlich was, ein Stück oder irgendwas davon abreißt. Mit der Begründung, dass die Pflanzen auf ihre Art und Weise zu Gott beten und dass man dadurch, dass man jetzt ein Blatt zum Beispiel abreißt, sie an diesem Gebet stört. Woran ich mich aber noch gerne, Entschuldigung, erinnere, ist so meine erste, ja, mein erster Moscheegang, als ich noch klein war. Mich hat immer ganz beeindruckt, in Deutschland vor allem, okay, der Moschee, also der Gebetsraum selbst, der war jetzt nicht wirklich sehr spektakulär. Man hat halt einen Teppich unter den Füßen in der Regel. Und dann noch die Stelle, wo der Imam, der Vorbeter, das Gebet vorbetet. Und das war halt immer so, nicht so, also wie halt eine Tür ausgeschnitten, sondern so, ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Das geht so in die Wand hinein, wie eine Tür, aber das ist dann halt, damit der Imam auch weiter vorne ist als die Gemeinde. Und die Tür, die hat mich damals immer daran erinnert, oder ich habe mir immer die Türen im Jenseits, man hat ja immer von Türen im Jenseits gesprochen damals, ich habe mir so die Türen ins Jenseits immer vorgestellt. Das waren halt so abgerundete, das war so eine abgerundete Form, ja, wie eine Tür halt, nur nicht eckig. Und das ging so halt in die Wand hinein, so ein bisschen. Das fand ich immer ganz faszinierend. Das habe ich mir immer ganz gerne angeguckt. Vielleicht habt ihr ja noch ja von euren ersten Kirchgängen oder Moscheegängen das, was euch so fasziniert hat oder was euch noch so bei euch hängen geblieben ist. Vielleicht könnt ihr darauf noch mal so ein bisschen eingehen.
Bei mir waren, glaube ich, oh ja. Okay, dann mache ich weiter. Bei mir waren es, glaube ich, die, also in der Moschee, die großen Kronleuchter. Ich war immer so überwältigt, dass die so groß sind und so viele und so hell auf einmal. Und ja, als Kind ist es natürlich sehr toll, wenn die Moschee, also der Gebetsraum dann quasi ganz leer ist, weil dann hat man so quasi einen Riesenraum, Teppichboden und es halt so schön, man kann Purzelbäume machen. Und drum rennen, das ist natürlich zwar nicht der Sinn und Zweck der Moschee, aber als Kind hat mich das immer sehr überwältigt, dass das einfach so warm, die Wärme auch mit sich oder in sich getragen hat. Ja.
Ich war gerade etwas in die Stille versunken, weil ich noch dem Gedanken der lobpreisenden Schöpfung ein bisschen nachgehangen bin. Aber ich denke schon, dass die ganze Schöpfung Gott lobt und preist. In welcher Form, das ist dann nochmal anders ausführlich zu besprechen, bei einem anderen Treffen vielleicht. Aber wir sind natürlich nicht alleine, die Gott loben und preisen, sondern er wird durch seine Schöpfung gelobt und gepriesen. Das haben wir so auch schon in den Psalmen überliefert, in vielen Psalmen, die die Schöpfung preisen, wird das immer so wieder angesprochen. Regen und Wind und Wasser und Eis und Schnee, alles preist den Herrn. Also dieser Gedanke ist uns nicht so ganz fremd. Meine ersten Eindrücke mit Kirchen, ich bin als Kind in Essen groß geworden, in einer relativ jungen Pfarrei, die ist ein Jahr vor meiner Geburt gegründet worden und hatte zu der Zeit damals eine sehr moderne Kirche, ein sehr modernes Kirchgebäude, was mich als kleinen Menschen immer sehr fasziniert hat, weil es war gebaut wie eine Art Zelt, also aufgespannt wie zwei riesige Tücher. Damals natürlich, was ich nicht wusste, in Beton, aber sie kamen immer vor wie große Tücher, die spannten sich über die ganze betende Gemeinde. Und sollten so ein bisschen den Eindruck vermitteln, dass wir ein betendes Volk auf dem Wege zu Gott hin sind. Und das hat mich lange geprägt und fasziniert. Später kamen natürlich Eindrücke von anderen Formen des Kirchbaus. Die Kübra kennt das wahrscheinlich aus ihrer bayerisch-schwäbischen Heimat. Die barocken Kirchen, die sind ja dort in der Überzahl. Die sehen ja doch ein bisschen anders aus als heute moderne Zweckbauten, die wir manchmal auch vorfinden. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Stile und jeder fasziniert mich immer wieder auf je eigene Weise, weil es überall Besonderheiten gibt und die zu entdecken ist für mich immer eine Reise wert.
Das ist sehr schön. Das finde ich ja voll interessant. Okay. Volkan, vielleicht willst du noch was dazu sagen?
So, hört man mich überhaupt?
Ja, wir hören dich.
Ah, ja, wir hören dich.
Das ist doch mal schön. Also es geht jetzt um Gebetserfahrungen, Erinnerungen.
Eher um Gebetshauserinnerungen, aber du kannst auch ruhig was über Gebetserfahrungen sagen.
Ja, als du gerade jetzt über deine Kindheit und deine Moschee-Erfahrung gesprochen hast, da ist mir auch so nochmal meine Kindheit so ein bisschen in Erinnerung gekommen und auch die Frage, wann hat man denn überhaupt so erste so Gebetserfahrungen beziehungsweise so Bittgebetserfahrungen? Und bei mir, was mich wirklich geprägt hat und was ich auch an meine Kinder weitergeben möchte, sind so Bittgebete, die meine Mama mir beigebracht hat, die man noch so vorm Schlafengehen im Bett gesprochen hat. Also das ist wirklich, als Kind hat mich das schon sehr beeindruckt, weil das lässt dann natürlich mit dem Alter so ein bisschen nach oder man gewöhnt sich daran, aber dass Gott dann einen hört, nachts, wenn man schlafen geht und dann, dass er einem auch zuhört und diese Erfahrung, die hat mich schon so ein bisschen überwältigt, auch so ehrfürchtig wirklich. Und das finde ich auch ganz schön, dass man so eine Erfahrung den Kindern mitgeben kann, damit die auch merken, es gibt da etwas oder jemanden, der einem auch zuhört und der halt viel größer und viel mächtiger als wir ist. Und genau, das ist mir jetzt dazu noch eingefallen. Das wollte ich mit euch teilen.
Okay, dankeschön.
Also das, was Volkan gerade sagt, das bringt mich darauf, dass meine Gebetshauserfahrung, sag mal Kirchenerfahrung, die jüngste gar nicht mal direkt Erfahrung mit dem Gebet ist. Beten taten wir zu Hause. Es wurde vor dem Essen, nach dem Essen gebetet und gedankt. Es wurde vor dem Schlafengehen gebetet. Kirche habe ich ganz klein eigentlich immer verbunden mit Zusammensein. Die Familie tauchte da auf. Singen und Bibel lesen, also eine Auslegung. Das Gebet fällt mir jetzt so gerade ein. Das verbinde ich gar nicht primär mit Kirche, sondern das verbinde ich eben mit dem Familienleben, das da gebetet wurde. Mein Vater betete immer am Altjahrsabend, wenn es 12 Uhr war, gab es ein Gebet. Gab es natürlich auch in der Kirche, aber das war mir da nicht so eindrücklich als in der Familie. In der Kirche war eher Bibelauslegung und das Singen für mich ein Schwerpunkt. Das ist ein Unterschied.
Das kann ich gut ergänzen, Carmen, dass wir zu Hause auch das Gebeten eigentlich gelernt haben, nicht so sehr in der Kirche. Also bei uns gehört auch das Tischgebet, das Abendgebet, das Morgengebet dazu. Ich erinnere mich sehr gut noch an die Adventabende, an den Adventssonntagen, war bei uns immer um den großen Tisch herum alles zusammengesessen. Wir haben dann gebetet miteinander, haben Geschichten vorgetragen, oftmals Heiligenlegenden wurden uns vorgelesen und haben dann auch ein bisschen Knabberzeug bekommen, so im um uns so einzustimmen sozusagen, statt auf das große kommende Fest. Der Sonntag war dadurch nochmal so ein bisschen herausgehoben. Die Gebetsformen in der Kirche selbst habt ihr als Frühste in Erinnerung. Das war ja noch in der Zeit, als die Liturgie bei uns in lateinischer Sprache gefeiert wurde, dass das für mich natürlich als Kind etwas sehr Mysteriöses war, dass alle Leute plötzlich in fremder Sprache miteinander beteten und sprachen und sangen. Das fand ich schon immer sehr ergreifend. Natürlich bin ich heute froh, dass wir das meiste in Deutsch machen und einander dabei auch verstehen, wenn wir miteinander beten.
Also ich höre schon raus, dass da auch so eine gewisse Gemeindeerfahrung mit reinspielt und eine Rolle spielt. Das finde ich interessant jetzt zu hören, weil ich kenne das auch, ich finde es auch immer ganz schön. Also ich kann mich damals erinnern, in Oberhausen, als ich dann in der Moschee war und so Ramadan-Abende, wo man auch so das längere Tarawih-Gebet zusammen betet, dass da auch so eine gewisse Gemeinschaft, es war halt wie so eine größere Familie. Das hat sich ganz eigentlich sehr warm angefühlt, sage ich mal, wie Kübra das jetzt auch vorhin gesagt hat zum Thema Moschee. Damit habe ich eigentlich auch nur positive Erinnerungen, ja, damit erlebt. Vielleicht noch ein anderes Thema. Auch nichtgläubige Menschen wenden sich ja auch manchmal an Gott, wenn sie in ausweglosen Situationen sind. Kann man denn vielleicht sagen, dass es dem Menschen innewohnt, sich so an ein höheres Wesen zu wenden oder eine höhere Instanz, wenn man in so ausweglosen Situationen ist? Dazu fällt mir ein, das werde ich auch nicht vergessen. Also das hat Fethullah Gülen mal gesagt, dass Menschen, wenn sie in einer ausweglosen Situation wirklich so sehr in Not sind, wie zum Beispiel bei einem Erdbeben, dass die spirituell wirklich so einen Sprung nach oben machen können, einfach deswegen, weil sie in dem Moment wirklich so rein mit ihrem Bittgebet sind, ohne dass da jetzt irgendwelche anderen Sachen mit reinspielen, sage ich mal, dass sie dann wirklich eine reine Absicht auch damit haben, dass sie spirituell wirklich Stufen überspringen können. Kann man denn sagen, dass das den Menschen, auch wenn sie ungläubig sind, egal, den Menschen an sich, ob denen sowas innewohnt? Was meint ihr dazu?
Das ist jetzt natürlich eine sehr große Frage, die wir wahrscheinlich hier jetzt auch nicht, ja, beantworten geht ja eh nicht, aber so in die Richtung lenken vielleicht. Ich weiß nicht, manchmal muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen einem Sprachgebrauch, weil es ist ja auch die Kultur, die Sprache entwickelt sich ja mit der Kultur. Und wenn sie dann eben einen religiösen Background hat, was ja auch meistens der Fall ist, dass sich dann einfach solche Redewendungen, auch im Türkischen ist es genauso, dass sich Redewendungen so einbauen, die man in Zeiten in der Not quasi sagt. Oder die Frage knüpft sich ja eigentlich auch mit an, ob Gott in der Not zu finden ist, ob Gott in der Not eben nur dann eilt, wenn man an Gott denkt, oder genau, ob wir einfach nur an Gott in unseren Notsituationen denken. Aus der religiösen Perspektive selbst kann ich, glaube ich, auch behaupten, dass man am meisten in der Not quasi zu Gott betet, statt dass also in einer Zeit, wo es ganz friedlich und schön und Friede, Freude, Eierkuchen ist, ob man da wirklich auch sich die Zeit immer nimmt zu beten. Oder wie schaut es aus, wenn ich kurz vor einer Prüfung stehe, sei es jetzt eine Abiturprüfung, Uniprüfung, was anderes, dass man da auch nochmal zurückgreift und sagt, okay, jetzt ist es der allerletzte Tag und da bete ich jetzt auch nochmal an Gott, damit es auch so den ganzen Rahmen eben entspricht. Aber ob jetzt per se nichtgläubige Menschen auch ja, irgendwie insgeheim an Gott glauben, das würde ich jetzt hier natürlich so nicht implizieren, aber nach der islamischen Lehre kann ich sagen, dass es schon so angesehen wird, dass jeder Mensch in sich den Glauben trägt, inwieweit er oder sie es auslebt oder eben vorträgt, auch ja, ist dann quasi den Menschen überlassen und variiert auch demnach.
Dazu fällt mir eigentlich ein, dass, wenn ich mich nicht irre, früher in Saudi-Arabien, also auf dieser arabischen Halbinsel, auch zu vorislamischer Zeit meine ich, Katzen auch als Kafir bezeichnet wurden. Also den Begriff benutzt man eigentlich heute für Ungläubige, also ungläubige Ausdruck. Aber etymologisch gesehen soll das ja heißen, der etwas zudeckt. Also die Katze deckt ja ihren Mist mit Sand oder sonst was zu. Ne? Also da geht man halt auch anscheinend davon aus, dass der Mensch an sich eigentlich schon so ein Gott, ja, so ein inneres Gefühl hat, sag ich mal, ne, das an etwas Höheres und dass er das vielleicht mit Absicht ja verdeckt oder verdrängt. Ist mir jetzt noch dazu eingefallen.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, das auch eine Veranstaltung für sich vielleicht nochmal bedarf. Auch selbst die Begrifflichkeiten wie Bauchgefühl. Was ist denn ein Bauchgefühl? Was steckt in mir? Was redet und was denkt, auch wenn ich stumm bin, auch wenn ich leise bin? Irgendwas ist ja in mir ständig aktiv und denkt und redet manchmal auch und manchmal auch so laut, dass ich sie nicht mal unterdrücken kann. Also dieses Ich im Inneren, also das zu befassen, in Worten zu fassen, das führt ja auch wieder ein bisschen weit an die Transzendenz zu glauben ja, was mache ich jetzt einfach mit meiner, sei es jetzt die Seele, Geist oder ja, das Ego, mein Ich in mir, sehr spannend.
Das Gewissen ist ja auch noch mit dabei, ne? Also das wäre auch, das
Genau,
fällt,
genau.
ne, das fällt mir auch zu dem Thema ein. Stimme, die nicht aufhören will zu reden, auch wenn man still ist. Wir sind mit der Zeit fast am Ende. Da das heute eigentlich die letzte Veranstaltung im Ramadan sein sollte, würden wir gerne noch als Team Ruhr-Dialog von euch so ein bisschen wissen wollen, wie ihr das Format findet, weil wir wollten es ein bisschen davon abhängig machen, ob wir weitermachen, ob es gut ankommt oder ob dann vielleicht eine Zoom-Veranstaltung statt dieser Audio-Veranstaltung besser gewesen wäre. Da würde ich jetzt gern von jedem von euch auch eine Meinung zu hören, wenn es geht. Wie gefällt euch das Format? Ist es denn vielleicht eine gelungene Abwechslung oder dadurch, dass jetzt die visuelle Komponente fehlt, geht auch so ein bisschen natürlich an Kommunikation verloren. Ist das denn noch vertretbar oder wie meint ihr? Was meint ihr dazu?
Also ich fand das eigentlich eine ganz gute Alternative zu den Zoom-Konferenzen, die ich ja in den letzten Wochen und Monaten mehr und mehr hier auf meinem Schirm habe. Natürlich die optische Zugabe sozusagen fehlt, den Sprecher oder die Sprecherin auch gleichzeitig noch live sehen zu können. Auf der anderen Seite führt es bei mir zunächst mal zu einer größeren Konzentration auf das, was gesagt wird und was man auch selbst sagen möchte. Insofern würde ich durchaus auch bei einer Neuauflage in dieser Form bereit sein, mitzuwirken.
Ja, da würde ich mich anschließen. Wir erleben in dieser Zeit viele neue Formate und ich denke, wir werden im Laufe der Zeit unsere Erfahrungen damit machen. Dies fand ich eigentlich ganz schön. Niedrigschwellig. Man kann leicht sich reinbegeben, mitmachen und ja, ich würde auch beim nächsten Mal mitmachen.
Dankeschön. Bitte.
Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Es war auf jeden Fall ein gutes Format. Natürlich müssen wir auch noch mal fragen, was die ZuhörerInnen denken, die ja quasi jetzt zum Beispiel auch gar nicht mit dabei sind oder auch dabei sind, wie es bei denen angekommen ist. Aber ja, Zoom-Sitzungen, die häufen sich halt nun mal und diese Art von ja, Zusammenkommen, das ist irgendwie so wie ein Telefongespräch. Aber sehr schön, vorhin wurde ja auch schon gesagt, dass man sich besser konzentriert. So geht es mir auch, dass ich dann quasi aufmerksamer einfach zuhöre. Und ja, und dadurch, dass wir uns jetzt auch schon, also das ist jetzt das zweite Mal, dass ich mitgemacht habe, aber da die familiäre Atmosphäre entsteht irgendwie, das könnten wir natürlich auch durch Zoom gewinnen, Aber ich finde diesen Format auch ganz angenehm, muss ich sagen, weil man grübelt ja auch noch mal und hockt sich dann vielleicht doch noch mal ein bisschen anders hin. Und das vor der Kamera geht halt nicht immer so. Ja, danke schön.
Last but not least, Volkan, ich würde gerne noch deine Meinung hören.
Ja, okay. Ich bin jetzt aber auch schon im Auto unterwegs. Ich hoffe, die Verbindung bleibt auch stabil. Genau, und da wäre ich auch schon beim Vorteil dieser ganzen Geschichte, dass man wirklich das auch nebenbei gut machen kann. Also man kann wirklich auch mal sich die Freiheit nehmen, sich dann auch mal wegzubewegen oder auch mobil zu sein mit diesem Format. Da eben dieses Visuelle fehlt. Und ehrlich gesagt bin ich auch aufgrund meiner Berufserfahrung als Lehrer und des aktuellen Distanzlernens nicht so gut zu sprechen auf die ganzen Videokonferenzen, weil das mit der Zeit einfach sehr, sehr erschöpft. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Podcast-Format und kann mir auch andere Veranstaltungen, die wir auch in unserem Verein machen, in diesem Format gut vorstellen. Und ich kann mich auch anschließen den Vorrednern, dass ich die Atmosphäre und dieses niederschwellige Gespräch auch ganz gut finde, wirklich.
Okay. Wenn Emine möchte, kann sie natürlich auch reden, sie muss aber nicht. Ansonsten würde ich weitermachen. Okay. Genau, Volkan, du kannst mir nachher sagen, was deine bessere Hälfte dazu meint. Vielleicht bringt das ja, also je mehr Meinung wir haben, desto besser können wir uns, glaube ich, ein Bild davon machen, ob wir das jetzt so weiterführen möchten oder nicht.
Ich frage sie später.
Okay, frag sie später, gut. Ich hätte auch nämlich schon ein, zwei Themenvorschläge, über die wir auch nachher sprechen können, wenn ihr wollt. Unter anderem zum Beispiel Gebet Teil 2, wie spreche ich mit Gott, dass man das mal als Teegesprächsthema nimmt. Und vielleicht Menschenbild Teil 2, wie können wir Gutes tun? Also die Bibel und der Koran sind sich darin einig, dass Gott den Menschen aus seinem Klumpen Erde erschaffen und ihm Gebote zum Leben gegeben hat. Was sind die wesentlichen Gebote und wie können wir Gutes tun? Das wäre vielleicht noch so ein Thema, was wir aufgreifen können. Es wäre vielleicht auch mal interessant, dass dann jemand außerhalb des Ruhrdialogs auch mal einen Impulsvortrag hält. Da können wir auch gerne noch mal drüber sprechen, wenn wir die Themen näher bestimmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen TeilnehmerInnen. Es waren eigentlich schöne Veranstaltungen, finde ich. Ich erinnere mich noch an die erste Veranstaltung. Ich glaube, ich war sehr verkrampft und ja, es war halt so ein komisches Gefühl, wenn da auch mal längere Sprechpausen drin sind. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Man merkt schon, dass man auch so ein bisschen die Zeit dafür braucht, das sacken zu lassen. Pater Alfred hat es vorhin angesprochen, dass man sich auch ein bisschen konzentrieren muss. Also ich kann in der Hinsicht eigentlich Volkan nicht wirklich zustimmen. Ich finde, ich habe bemerkt, dass ich mich mehr konzentrieren muss als auf Zoom-Veranstaltungen. Bei Zoom-Veranstaltungen kann man sich eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen berieseln lassen. Aber hier, vor allem wenn das Thema auch so ein bisschen komplizierter wird, da muss man sich wirklich etwas genauer konzentrieren oder besser konzentrieren und zuhören, sich dann genau überlegen, wie man antworten möchte. Und ja, wie gesagt, eine gewisse Kommunikation durch das fehlende Visuelle ist dann natürlich da gegeben. Aber ich denke, ja, wir werden uns mal nochmal mit dem Team absprechen. Ihr würdet aber auf jeden Fall von uns hören, wenn das Format weitergehen sollte. Ja, vielleicht, ich würde noch mal das letzte Wort am Pater Alfred gerne geben. Wenn er mag, kann er noch gerne vielleicht abschließende Worte sagen, wo wir dann zum Schluss kommen.
Du hast wahrscheinlich gesehen, dass ich mit meinen Fingern schon über der Leertaste geschwebt bin. Nur mal ganz herzlich bedanken. Also für mich waren das vier sehr schöne und angenehme Gespräche, die mir auch vieles neu haben in den Blick kommen lassen und auch manches haben neu klar werden lassen. Also es war sehr schön und ich wünsche allen muslimischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern jetzt noch eine sehr schöne letzte Ramadan-Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube am Donnerstag habt ihr Bayram oder?
Ja, genau. Nach Kalender.
Wir haben am Donnerstag unser Fest Christi Himmelfahrt. Da werde ich dann auch gerne mit an euch alle denken, mit denen ich jetzt habe sprechen dürfen und das auch in meinen Gebeten mitnehmen. Alles Gute euch und auf ein Wiederhören und Wiedersehen. Tschüss.
Ich glaube, Tim wollte noch was sagen. Ja, er hat gerade sein Mikrofon eingeschaltet. Bitte, Tim.
Ich wollte auch die besten Wünsche für das Ramadan-Fest anschließen und Serdar bedanken für seine Moderierung. Das war sehr schön, ruhig und, muss man sagen, doch zielstrebig. Wir haben das uns gut geführt. Danke.
Ich bedanke mich und ja, wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns oder hören uns sicherlich noch weiterhin. Auch wenn ich zu Teegespräche, kann ich mir sehr gut vorstellen, zu anderen Anlässen. Ich wünsche allen MuslimInnen ein gesegnetes Fastenbrechen und allen anderen einen schönen Restabend. Tschüss.
Danke, tschüss. Tschüss.